TaxPod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir wollen uns wieder der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, aber nicht nur, widmen und sind in unserer Rechtsprechungsrunde. Jens, Christian, hallo.
Hallo Götz.
Hallo.
So, wir haben natürlich wieder zwei Monate zusammenzufassen, deshalb ist der Zeitdruck wieder groß. Wenn wir den August und den September machen wollen, wir dachten eigentlich, im August gibt es keine Urteile, das sind Sommerferien, aber das hat sich nicht bestätigt, also haben wir wieder viel auf dem Programm. Lasst uns mit dem Bundesverfassungsgericht anfangen als Ausreißer unserer sonstigen Fälle. Christian, was für eine, ganz kurz machen wir vielleicht ja auch eine Sonderfolge dazu, was haben wir zu hören?
Sehr gern. Es gab den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Mindestgewinnbesteuerung 10d. Das hat das Aktenzeichen 2 BVL 19 aus 14. Der wurde auch schon diskutiert. Zusammengefasst, sehr kurz, lässt sich sagen, das Bundesverfassungsgericht, das hat auf die Vorlage des BFH zu der Frage, ist der 10d bei Definitiveffekten verfassungswidrig, geantwortet, nein, ist er nicht, wenn es Billigkeitsmaßnahmen gibt, die sonderharte Fälle erfassen können. Oder gerade weil es Billigkeitsmaßnahmen gibt, typisiert der 10d ausreichend die Verlustabzugsregeln und das ist noch verfassungsgemäß. Da können wir gern in der Sonderfolge nochmal zu reden, was das dann bedeutet für die Praxis. Man muss mitnehmen, in der Regel der 10d, der steht wie er ist, das funktioniert. Für ganz harte Sonderfälle ist aber, muss man deutlich über Billigkeitsmaßnahmen nachdenken.
Was ja gut und schlecht zugleich ist, ja. Also die schlechte Nachricht ist irgendwie, dass die Mindestbesteuerung doch hier irgendwie verfassungsgemäß ist. Das hätte man auch anders erwarten können. Jedenfalls auch für solche Effekte. Ja, also gerade im Bereich Immobilienentwicklung haben wir das ja häufiger gehört, ja, dass dann plötzlich in den Entwicklungsgesellschaften dann aufgrund der Mindestbesteuerung dann die Verluste da stehen bleiben, die Gesellschaften werden liquidiert und dann geht der ganze Irrsinn unter. Und das ist ja nicht in Ordnung. Und ich verstehe das jetzt so, Christian, dass das für solche Fälle eben dann eine Billigkeitsmaßnahme möglicherweise gibt. Ja? Und das nur deshalb, dass nicht verfassungswidrig ist.
Genau, so lese ich den Beschluss und dann muss man schauen, wie man damit in der Praxis umgeht. Ja.
Ja, okay. Gerade unsere Entwicklungsfelder sind wahrscheinlich genau die unbilligen Fälle. Gut, dann wechseln wir zum Bundesfinanzhof. Wir fangen an mit einem Urteil, was uns auch unter den Fingern juckt, darüber zu sprechen, nämlich zum Thema, wie viele Gebühren kann man eigentlich festsetzen auf einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft. 43, 7, 8 oder nur 1. Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Sachen, die man in der Praxis so sieht. Der BFH hat hier eine sehr großzügige Position gegenüber dem Steuerpflichtigen eingenommen, was wir natürlich sehr begrüßen, dem Irrsinn da ein Ende zu setzen. Es geht uns ums Urteil vom 3. Juli 2025, Aktenzeichen 4R6 aus 23. Und den Sachverhalt kann ich kurz schildern. 8 Kommanditisten einer KG wollten ihre Anteile besser vinkulieren und haben diese Anteile in eine neue KG eingebracht und die sollte dann formgewechselt werden und haben den Antrag gestellt, ob das eigentlich steuerneutral zu Buchwerten erfolgen kann. Das Finanzamt hat daraufhin 8 Gebühren festgesetzt, für jeden Kommanditisten eine, obwohl es exakt dieselbe Rechtsfrage war für alle. Und dann stellte sich die Frage, ob das gerechtfertigt ist oder ob das nicht vielmehr eine sein muss. War natürlich alles Höchstbetragsgebühren, ist auch klar, versteht sich von selbst. Ja, ihr beiden.
Ja, ich kann nur sagen, du hast das eigentlich schon falsch eingeleitet, Götz. Ja, du hast gesagt, der BFH hat das großzügig entschieden. Ich würde sagen, der BFH hat das total vernünftig entschieden. Alles andere war vorher unmöglich, muss man wirklich so klar sagen. Also so ein Fall so zu entscheiden, dass man sagt, also hier gibt es 8 Gebühren und ich meine, das ist ja noch ein harmloser Fall, ja, in Anführungszeichen. Ja, wir haben ja hier Fälle erlebt, wo uns 45 Gebühren verordnet wurden, ja, auch weil wir nicht wussten, gerade bei der Grunderwerbsteuer, wo eigentlich welcher steuerbare Vorgang bei wem anfällt, das kann ja am Ende nur bei einem sein. Aber weil es das Risiko gab, dass es hier oder da ist, dann eben, dann gibt es da nochmal 2 Gebühren und also das muss man schon sagen, Das wurde nicht mit Augenmaß gemacht und wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist im Grunde, war das auch kein gutes Signal, auch an die Steuerpflichtigen und an den an den Standort Deutschland, eben wenn Steuerpflichtige hier vernünftige Dinge machen wollen, dass sie dann eben vielleicht in der Sache positiv begleitet werden, aber dann mit solchen Gebührenvorstellungen, also überbordend hier, ja, benachteiligt werden. Also deswegen, ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung, Christian, ich glaube, du stimmst zu.
Ich stimme zu, das ist eine super Entscheidung und auch ich muss sagen, das ist nicht großzügig und das, wenn man die Entscheidung liest, sieht man das auch. Das ist sehr genau am Wortlaut gearbeitet. Die ganzen Argumente der Finanzverwaltung sind sehr präzise widerlegt. Da ist nichts mit Goodwill, sondern das ist einfach sauber juristisch durchgeprüft mit dem richtigen Ergebnis.
Ich glaube auch, man muss sehen, also man sollte vielleicht doch einmal ins Detail gehen in die Argumentation, weil die Entscheidung ja auch mehrere Komponenten hat, was eigentlich ein Sachverhalt ist. Also im Großen sagen Sie ja, 1 Absatz 2 der Steuerauskunftsverordnung, diese Fälle, in denen eben einheitlich da beantragt werden kann, die sind nicht Voraussetzung dafür, dass, also sind nicht die einzigen Fälle, in denen auch nur eine einheitliche Gebühr angesetzt werden kann. Und dann haben wir hier eine Situation mit mehreren Antragstellern, was ja im Grunde genommen widerlegt, dass jeder Antragsteller immer eine eigene Gebühr bekommt. Aber wir haben ja auch Aussagen dazu, dass bei mehr aktiven Sachverhalten, die abgefragt werden, und so war das hier ja auch, eine Einbringung und ein Formwechsel, dass das eben trotzdem auch ein einheitlicher Lebenssachverhalt ist. Also das ist diese Komponente und das begegnet einem in der Praxis ja total oft, dass man sagt, ich mache jetzt das hintereinander weg, ist das eigentlich steuerneutral möglich? Und das ist ja oft so verdichtet, dass das eben nur einheitlich zu verstehen ist und dementsprechend auch nur eine Gebühr auslösen kann. Und ich glaube, diese Aussage ist auch super wichtig, dass nicht nur die Mehrheit der Antragsteller, sondern eben auch die Mehrzahl der rechtlichen Aspekte eines Sachverhalts trotzdem zusammengefasst werden können. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Private Clients Fälle rein. Ein Urteil vom 9. Mai 2025, Aktenzeichen 9R4 aus 23. Ein spannender Fall, bei dem es darum geht, ob bei einer Rückgängigmachung, einer Übertragung von Anteilen eigentlich der Realisationstatbestand § 17 ESTG, ob der eigentlich ertragsteuerlich rückgängig gemacht werden kann. Und zwar ist der Fall so, dass ein Ehemann im Rahmen eines Zugewinnausgleichs seiner Ehefrau Anteile an einer Kapitalgesellschaft überträgt und ja, also man kann das auch richtig machen, das hier ist jedenfalls falsch gemacht worden. Das hat natürlich Ertragssteuern ausgelöst, weil man sagt, ja, wurden Anteile hingegeben und dafür wurde eben eine Befreiung von der Zugewinnausgleichsforderung erreicht. Das ist ein astreiner Tausch, der ist gewinnrealisierend. Der Einzige, der das nicht wusste, waren die Steuerpflichtigen und ihr Steuerberater. Und dann haben die daraufhin das wieder rückgängig gemacht und gesagt haben, oh, jetzt sehen wir, das ist plötzlich steuerpflichtig. Das macht ja den ganzen schönen Schenkungssteuervorteil wieder wett durch die Ertragssteuerrealisierung. Das wollen wir gar nicht. Dann machen wir einen neuen Ehevertrag, wickeln das rückab und sagen, das war eigentlich hier Störung der Geschäftsgrundlage. Das war eine Komponente, die wir nie beachtet haben, die aber definitiv Teil dieses Vertrags war, elementar und ja.
Ja, und der BFH, wenn man es zusammenfasst, muss man sagen, der folgt da den Voraussetzungen des 313 BGB zum Wegfall der Geschäftsgrundlage ziemlich präzise, prüft das durch und sagt, gibt's da irgendwelche Anhaltspunkte bei Vertragsschluss? Also hatten wir einen Irrtum beim Vertragsschluss, den beide Vertragsparteien hatten? Ja, den gab's, nämlich die Meinung darüber, ob das steuerneutral geht oder nicht. Gab's das im Zeitpunkt des Vertragsschlusses? Ja, war so, sonst hätten die es nicht gemacht. Und betrifft das letztlich die Risikosphäre beider Vertragsparteien? Wenn das so ist, ja, dann kann man eben rückabwickeln, dann ist der Vertrag anzupassen, in dem Fall oder sogar aufzuheben. Und steuerlich wird das dann über den 175 AO als rückwirkendes Ereignis gesehen. Somit ist nichts passiert. Wir sind wieder zeitlich vor der Auslösung des 17 ESTG, keine Steuer fällt an.
Was eigentlich, muss man sagen, eine gute Entscheidung ist, ja, und vor allem die Orientierung letztlich am Zivilrecht, da muss man sagen, ist sehr, sehr positiv, da, weil die Zeit im Steuerrecht, gerade im Ertragssteuerrecht, da ist es ja eben häufig so, dass dann eben das Ertragssteuerrecht eben nicht dem Zivilrecht folgen möchte, ja, aber möglicherweise eben doch schon, ja, wenn eben das nicht so privatautonom vereinbart wird, so nach dem Motto, wir beziehen jetzt mal was zurück, sondern wenn das gesetzlich vorgesehen ist. Ja, und zu dem Zeitpunkt, als ich das abgeschlossen habe, auch schon gesetzlich feststand. Und dann scheinen hier solche Dinge wie zum Beispiel Wegfall der Geschäftsgrundlage einfach dann zurückwirken. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob das dann für andere zivilrechtliche Dinge gilt, die dann auch ex tunc wirken, Anfechtungen, welche Dinge. Ja, also ich glaube, das könnte man mal weiterdenken. Und deswegen, Götz, ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt nur im Bereich Private Clients dann relevant ist, sondern vielleicht auch in Unternehmenskaufverträgen oder in anderen Kaufverträgen, ja, anderen Verträgen, Unternehmensverträgen, wo man ein bestimmtes Verständnis typischerweise ja zugrunde legt und sagt, also das war hier Geschäftsgrundlage und wenn diese Geschäftsgrundlage eben nicht eintritt, dann entfällt die und dann ist das vielleicht zurück abzuwickeln. Also ich glaube auch ertragssteuerlich. Ja, vielleicht gilt das auch für Wegzugsfälle und so. Also das, glaube ich, sind interessante Gedanken, die man hier mal weiterspinnen könnte und auch sollte. Und vielleicht noch eine rechtspolitische Anmerkung. Die Entscheidung zeigt ja auch mal wieder, dass das alles Irrsinn ist hier mit diesem Zugewinnen und Schenkungen zwischen Eheleuten. Also das ist einfach total lebensfremd, ja, das ist irgendwelche Schenkungen hier anzunehmen zu wollen zwischen Eheleuten, die in Zugewinngemeinschaft leben. Und dann müssen die hier so einen Blödsinn machen, indem sie dann irgendwie einen Güterstand schaukeln machen. Was soll das eigentlich? Ja, Leute, die im Grunde in der Verantwortungsgemeinschaft miteinander leben. Ja, und der Staat auch natürlich so die Ehepartner in Anspruch nimmt, wenn es drauf ankommt. Ja, die schenken sich doch nichts. Ja, also wenn man meiner Frau sagen würde, wenn ich der hier irgendwie einen Teil unseres Vermögens gebe, was wir gemeinsam uns angeschafft haben, das sei eine Schenkung. Na, das, die Antwort, die müsstet ihr euch mal anhören. Ja? Also die wird sicher sagen, dafür haben wir hier gemeinsam gearbeitet. Ja, und deswegen, das ist jetzt rechtlich so, und ich rede vielleicht jetzt auch ein bisschen gegen den Zeitgeist, ja, wenn ich hier höre, irgendwie Ehegattensplitting, das soll abgeschafft werden. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, also ich glaube, solche, die Menschen sich selbst privatautonom organisieren, dann muss, glaube ich, hier auch das Steuerrecht die Folgen daraus ziehen. Und wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, ja, auf den Balearen ist das ja eben beispielsweise so, und vielen anderen Ländern der Welt, ja, die kennen das nicht, dass zwischen Eheleuten, die eben solchen Zugewinngemeinschaften leben, da solche Schenkungen steuerpflichtig stattfinden sollen.
Zumal ja in der Tat umgekehrt die negativen Folgen regelmäßig gezogen werden vom Staat.
Ja. Und jedenfalls mal für die Dinge, die in so einer Gemeinschaft entstanden sind, gemeinsam, ja.
Ja. Ich glaube, man muss aber trotzdem das hier so einordnen, dass das schon, das betont der BFH, also wirklich an allen Ecken, das ist eine Ausnahme.
Ja, ne? Das so, muss man also im Kopf haben.
Wir finden das ja auch deshalb so interessant, weil wir die Schenkungen ja relativ gut rückabwickeln können über Schenkungswiderrufe und das Ertragssteuerthema ja dann immer noch in der Welt ist. So, hier haben wir jetzt so eine Ausnahmesituation, wo man sich, glaube ich, als Berater auch Gedanken dazu machen kann, wie kann man so eine Ausnahmesituation hier eigentlich vielleicht proaktiver auch gestalten? Also wie kriegt man vielleicht in solche Verträge, wie du gesagt hast, Jens, Dinge in die Geschäftsgrundlage, wenn wir jetzt mal sagen, die Ausnahme, die gilt jetzt erstmal nur für den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Wie schafft man das eigentlich, Dinge zu definieren, dass sie wirklich Geschäftsgrundlage sind? Ist, glaube ich, schon möglich. Und da sollte man mal ein bisschen in die Richtung denken.
Aber vielleicht bleiben wir dabei, Götz. Ja? Also in der Tat, bei die Frage, die man ja typischerweise hat, ist, man schenkt ja die nächste Generation oder sonst wohin. Und dann ist immer die Frage, wenn ein bestimmter Schenkungsbetrag überschritten wird, sind ja typischerweise die Klauseln dann in dem Schenkungsvertrag, die sagen, dann kann ich widerrufen. Ja? Was ist, wenn man aus dem Widerruf, ja, eben eine Geschäftsgrundlage macht. Wenn man sagt, also es ist Geschäftsgrundlage hier, dass nicht mehr als so und so viel Schenkungssteuer anfällt. Ja? Und dann entfällt die eben. Und dann wird rückabgewickelt mit ertragsschuldiger Wirkung.
Halte ich nicht für fernliegend. Ja. Und also wirklich, am Ende der Bundesfinanzhof ist ja interessant. Der sagt irgendwie, ja, wir prüfen ja eigentlich nur den 313 durch. Dann sagt er im nächsten Moment, da muss irgendwie noch was dazukommen, steuerlich. Aber so richtig viel kommt ehrlicherweise überhaupt nicht dazu. Also am Ende, wenn wir den 313 sauber durchsubsumiert bekommen, dann sind wir ganz, ganz nah dran hier an diesem Urteil auch. Naja, wir bleiben in ähnlichen Fällen. Und zwar wieder im Zugewinn-Ausgleich. Und zwar wollen wir jetzt sprechen über das Urteil vom 9. April 2025, 2R48 aus 21. Auch, du, Jens, du wirst gleich wieder weiter schimpfen in Rohrschwarz, wie ich dich kenne. Es ist eine andere Situation. Ehemann hat einiges Vermögen angesammelt. Die geht eine Ehe ein, möchte einen Ehevertrag mit seiner Frau abschließen, Zugewinn-Ausgleich, aber möchte den eben von vornherein stark begrenzen. den Zugewinnausgleich und auch den Unterhalt und auch den Versorgungsausgleich und auch Ansprüche auf Hausratsteilung sollen nicht gewährt werden in großem Umfang, jedenfalls nicht im gesetzlichen Umfang. Und dafür möchte seine Frau eben eine Jetztzahlung sehen. Die wird auch geleistet, werden 6 Millionen Euro für bezahlt. Und dann sagt der Bundesfinanzhof hier, oder hatte zu entscheiden, ist das eigentlich jetzt eine Schenkung an die Frau, dass die jetzt 6 Millionen Euro für diese drastischen Verzichte in die Hand bekommt.
Ja, sagt der BFH, das ist eine Schenkung. Die kriegt 6 Millionen und muss nichts dafür hergeben, weil alles, auf was sie verzichtet, hat sie ja noch gar nicht.
Ja, und die hat sicher nicht der BFH, gut, der macht sowieso keine Zeugenvernehmung, aber das hat wahrscheinlich auch nicht das Finanzgericht gemacht. Die hätten mal die Frau fragen sollen, wie das so gelaufen ist. Ja, ob die wirklich glaubt, dass sie da irgendwie so bereichert wurde, ohne freigebig, ob das eine freigebige Zuwendung war oder ob das nicht möglicherweise, und das muss man ja auch sagen, in der Realität hier hart verhandelt wurde. Ja, und natürlich hat die eine Partei da was aufgegeben, eine Rechtsposition, die sie haben konnte. Ja, und dazu sagen, das sei eine Schenkung. Also ihr habt mich ja hier schon den Kopf schütteln sehen, also fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Und das entspricht auch nicht dem Rechtsgefühl eines vernünftig denkenden Menschen. Aber ja, ist egal, steht halt so im Gesetz. Ja?
Aber jetzt kommst du, also davon abgesehen, dass es objektiv eben im Gesetz steht und auch, da ist ein Argument, ist auch der 7 Absatz 3 des Erbschaftssteuergesetzes, der ja sagt, wenn eine Gegenleistung nicht so wirklich zu bemessen ist, jetzt, dann kann man sie
ja. Ja, das steht da ja, auch nicht so richtig. Also Gesetz. Das Ding ist ja wirklich, ich weiß nicht, wer dieses Gesetz geschrieben hat.
Aber Jens, zu deinem subjektiven Gefühl hat der BFH ja auch was gesagt, weil ja nun mal zu einer Schenkung auch ein subjektiver Tatbestand gehört, ausnahmsweise, ja, im Steuerrecht. Und da hat er sich auch dazu ausgelassen, was eigentlich davon zu halten ist, dass die Leute natürlich gefühlsmäßig sich gar nicht schenken wollten. Er hat gesagt, das ist ein unbeachtlicher Laienirrtum in der Laiensphäre, Jens.
Heiliger Strohsack, ey, fällt mir nichts ein.
Ja, das haben sie halt nicht verstanden. Genau.
Nein, aber es ist, ich glaube, es ist so, wie es ist. Das ist eben irgendwie dauerhafte Rechtsprechung. Ich glaube, das lässt sich auf der Basis des Gesetzes auch irgendwo argumentieren. Aber es ist natürlich so eine Normierung, kann der BFH jetzt herzlich wenig dafür, die aber nee, so ein bisschen an der Lebensrealität
hätte er schon möglicherweise machen können, vorbeigeht. To be honest, hätte er schon machen können. Hätte er mal einen Blick in die Verfassung werfen können, sagen können, hier Ehe und Familie besonderer Schutz, würden wir verfassungskonform, kann man das auslegen. Und ehrlich gesagt, diese kryptische Vorschrift, die du gerade zitiert hast, wenn die überhaupt jemand auslegen kann, so klar ist die nicht. Die kann man verfassungskonform auslegen, vernünftig, ja, wenn man das gewollt hätte.
Hat man sich auch sogar Gedanken zugemacht. Weil es ja auch, man muss ja dazu sagen, kommt ja noch ein Wertungswiderspruch im Grunde genommen dazu, weil wenn das Ganze hier, die 6 Millionen dann im Rahmen des Zugewinnausgleichs eben geflossen wären später, dann wäre es ja auch noch steuerfrei gewesen. So ist es dann eben voll steuerpflichtig. Aber das ist schon... Ja. Ist schon sorgfältig verargumentiert. Anyway, man darf den Fehler eben einfach nicht machen. Ich glaube, das ist jetzt die praktische Beraterrealität. So.
Ja, das ist so.
Jetzt kommen wir zu drei Immobilienfällen. Die wollen wir ganz kurz machen. Erster ist das Urteil vom 3. Juni 2025, 3R12 aus 22. Das ist erweiterte Kürzung. Da hat im Grunde genommen eine Kapitalgesellschaft 5 Immobilien gekauft und in einem Schlag 2-3 Jahre später wieder weiterverkauft, also innerhalb der 5 Jahre. 3-Objektgrenze ist überschritten. Man könnte jetzt sagen, ja, einfach, erweiterte Kürzung ist nicht zu gewähren, ist gewerblich, ist ja 3-Objektgrenze, gewerblicher Grundstückshandel. Wird dann aber mit dem Argument konfrontiert, wie sieht es eigentlich mit der Nachhaltigkeit aus? Ja, und 15 Absatz 2 in der normalen Gewerblichkeitsdefinition sagt natürlich, man muss sich nachhaltig betätigen. Und wenn man nur einmal ein Objekt, also 5 Objekte en bloc verkauft, kann man sich ja schon fragen, wie nachhaltig ist das? Ich mache es kurz, ich lasse euch gar nicht zu Wort kommen. Der BFH sagt ja, aber hier in der Kapitalgesellschaft ist eben die Nachhaltigkeit ist da angelegt, die muss hier nicht nochmal extra geprüft werden, weil es eben ja eben ein kontinuierlicher Gewerbebetrieb ist und dann ist das ja auch gewerblich.
Aber es ist, glaube ich, auch eine Folge dieser Vorstellung, die wir auch bei diesen Ferienimmobilien hatten, dass der BFH glaubt, dass eben so eine juristische Person keine Privatsphäre haben kann. Ja, es gibt Jurisdiktionen, die das übrigens anders sehen, aber ich glaube, da kommt das wahrscheinlich so ein bisschen her. Wenn man das angenommen hätte, hätte man es auch anders entscheiden können.
So, nächster Fall, Immobilien, 7. Mai 2025, 2R16 aus 23, Grunderwerbsteuerfall und beschäftigt sich mit der Rückgängigmachung. Also wir haben es heute mit Rückgängigmachungen hier. 16 Absatz 2 Nummer 3, Grunderwerbsteuergesetz, das ist ja die Norm, die im Grunde genommen sagt, dass Grunderwerbsteuer eben auch wieder entfallen kann, wenn sie rückabgewickelt wird. Und hier wäre die Situation so, dass ein Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft, die grundbesitzend war, von seinen 100% 49% an seinen Sohn übertragen hat, unentgeltlich. Ja, dann wurde das widerrufen. Ich weiß gar nicht, was der Widerrufsgrund war. Ich glaube, ein Vorversterben und dann also ein ganz normaler, typischer Widerrufsgrund für so eine Schenkung. Und dann ist das eben wieder zum Vater zurückgeflossen. Und man ahnt es schon, wenn man sich ein bisschen mit Grunderwerbsteuer beschäftigt, einmal kurz von 100 auf 51% gesunken und wieder zurück auf 100 ist eine Anteilsvereinigung. Ist erstmal grunderwerbsteuerbar, 1 Absatz 3. So, und die Frage ist, kann man davon absehen, das zu erheben hier, weil das nur ein Widerruf war? Ja, und wir müssen nicht so lange auf dem Ding jetzt rumkauen, kann ich auch machen, auch wenn ich viel zu lange rede. Ist es rückabwickelbar und man hätte darüber diskutieren können, ob das hier anders sein könnte, weil ja der erste Vorgang überhaupt nicht steuerbar war. Das heißt, wir machen hier was rückgängig, was gar nicht steuerbar in the first place war. Und der BFH hat aber sehr klar jetzt kommuniziert, dass das egal ist. Der erste Vorgang, der Ersterwerb muss nicht steuerbar gewesen sein. Das heißt, auch ein Rückerwerb, der erstmals zur Steuerbarkeit führt, ist trotzdem noch ein Rückerwerb und kann den 16 Absatz 2 Nummer 3 auslösen. So.
Genau. Aber jetzt kommt der richtige Fall, Götz, der richtige Rückerwerbsfall. Oder? Ja,
einer wird. Richtig.
Nochmal 16, ja. 7. Mai 2025, 2R26 aus 23. Will jemand anderes? Soll ich?
Nee, mach du.
Okay. Ich werde immer hier auf der Grunderwerbsteuer festgenagelt. Schrecklich. Nein, jedenfalls, wir haben hier auch einen interessanten Fall. Typische Red-Blocker-Struktur, ja, an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft ist einer mit 94,9% beteiligt und ein anderer mit 5,1%. Der zweitere ist natürlich der Red-Blocker aus alten Zeiten noch mit den alten Quoten. So, jetzt wurden diese 5,1% auf den 94,9er übertragen, Anteilsvereinigung auf 100, einmal grunderwerbsteuerbar. Hat man wahrscheinlich gedacht, oh Mist, schnell wieder zurück, das war doof. Hat das also rückabgewickelt, wollte sich auf den 16 berufen, hat aber nicht geklappt, weil der ja die Voraussetzung hat, dass das ordnungsgemäß, fristgerecht und in allen Teilen ordentlich angezeigt ist. Da machen wir einen riesen Aufwand draus, ja, die Anzeigen richtig zu machen. Ja. So, das ist da nicht geschehen. Das heißt also, mit anderen Worten, die Rückabwicklung ist gescheitert. So, dann hat sie gesagt, na gut, drittes Rechtsgeschäft, dann können wir auch wieder die 5,1% zurückgeben. Keine Ahnung, was passiert. Wieder von 94,9 auf 100 nochmal steuerbar.
Und genau, Frage, ich glaube, man muss jetzt sagen, Götz, sozusagen, das ist ja alles hier schiefgelaufen bislang. Ja, das heißt, ja, der schlimmste Fall wäre, das ging ja hier nur hin und her, dass wir dreimal Grunderwerbsteuer haben, ja, wo man sich ja ein bisschen dran fühlen kann, aber so im Laufe der Diskussion, die wir heute hatten. Genau. Ach so. Dreimal.
Ja, man könnte
einmal Vereinigung, denken, einmal wieder einmal weg, rüber, nochmal Vereinigung.
Und dann mal zurück, dreimal. Ja, ja.
Ja, wenn du jetzt, also nicht mit den 5,1% dreimal. Naja, ist auch, es ist, wie es ist. die Frage auch hier, ob dieser letzte, der dritte Vertrag, die Rückgängigmachung eigentlich unter 16 Absatz 2 fallen kann. Und man könnte so ein bisschen darüber streiten, weil natürlich der erste, also das Rechtsgeschäft, was rückgängig gemacht wurde, wiederum eins war, was anderes rückgängig gemacht hat oder machen sollte zumindest, und es hat nicht geklappt. Aber da muss man sagen, Herr BFH relativ groß zügig, wobei ich darf das ja nicht mehr sagen, habe ich mir hier sagen lassen, sondern gerechterweise hat der BFH an dieser Stelle also gesagt, das steht in dem Gesetzeswortlaut eben einfach nicht drin. Was man da rückgängig macht, ist egal. Es wird eben einfach rückgängig gemacht. Das passt im Grunde genommen ganz gut zu dem ersten Fall davor und zeigt eben, dass wir hier ein bisschen Großzügigkeit, schon wieder, dass wir hier eben dass wir hier relativ gut auf den 16 eben bauen können.
Ja, Augenmaß so. Ist gut. Es ist also doch jetzt dann nur einmal Grunderwerbsteuer gewesen, oder Götz? Ja. Im Ergebnis, overall.
Ja, so, ich brauche gleich ein Glas Wasser. Jetzt die Immobilienfälle sind jetzt hinter uns gebracht. Ganz kurz, Christian, wollten wir touchen, 1. Juli 2025, 8R3 aus 23. Ja, die Frage, willst du übernehmen?
Die Einräumung einer unentgeltlichen Bürgschaft, ist das steuerrelevant oder nicht? Und wenn man es ganz knapp macht, dann sagt der BfH, solange wir keine Anhaltspunkte haben, dass da irgendwas außer steuerliches, außerwirtschaftliches vorliegt für diese Bürgschaftseinräumung, gehen wir erstmal davon aus, so eine unentgeltliche Bürgschaft wird aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingeräumt und damit ist es auch steuerrelevant.
Ja. Hatte jemand gebürgt gegenüber einem fremden Dritten? Ja, dann ist
aber ich glaube, du musst auch sagen, genau, ich glaube, du musst auch sagen, was interessant war eben, weil du sagst steuerrelevant, man könnte ja glauben, weil es hier wieder um unentgeltlich ging und wir heute ja schon auch mit der Schenkensteuer zu tun hatten, ja, dass das hier möglicherweise ein Schenkensteuerthema sein könnte, sollte, wollte. Das war ja gar nicht das Diskussionsthema, sondern die Frage war ja, wie sich das ertragssteuerlich auswirkt. Ja, und dass da im Grunde die Vermutung ist zwischen fremden Dritten, dass sie sich eigentlich bei so einer Bürgschaft nicht schenken wollen, sondern dass das eine betriebliche Veranlassung hat. Das ist schon gut, ja. Also das muss ich sagen, ist schön.
So, dann haben wir hier mal einen Exoten, der betrifft eigentlich altes Recht, aber der hat eine Ausstrahlungswirkung ins neue Recht, weshalb wir ihn trotzdem bringen. Das Aktenzeichen ist 8R18 aus 22. Das Datum haben wir ehrlicherweise hier nicht vermerkt. Das ist ein Urteil zum Investmentsteuerrecht. Und zwar geht es um die Frage, ob eigentlich die Mitwirkung, also die Einmischung eines Gesellschafters an einer Fondsgesellschaft, den Charakter dieser Fondsgesellschaft als Investmentanteil im Sinne des Investmentsteuergesetzes beeinflusst. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das kommt natürlich aus der alten Zeit, aus den Millionärsfonds, also als vor 2004 das Investmentsteuergesetz noch diese Millionärsfonds kannte, in denen eben es strikt verboten war, hereinzuregieren in den Fonds, sonst würde man nicht in die Stimmungsprivilegien kommen, ist die Frage, gilt das eigentlich jetzt im neuen Recht? Ja, auch, was Auswirkungen darauf hätte, ob man hier besteuert wird, wie jemand, der Investmentanteile in der Hand hält. Was ja, muss man sagen, die Investmentanteilsbesteuerung ist ja durchaus eine Vereinfachung und Erleichterung in vielen Dingen, ob man in den Genuss kommt.
Ja, und da sagt der BfH, ja.
Steht eben nicht im Gesetz, ist nicht mehr so wie früher. Ist halt eine regulatorische Frage, ob man da als Investmentanteil gilt, aber zu viel Einmischung ist jetzt mal aus steuerlichen Gründen, solange die Regulatorik nicht betroffen ist, nicht dramatisch.
Genau, das wollte ich sagen, Götz. Also das ist nur investmentsteuerlich jetzt gedacht. In der Tat, man muss ein bisschen aufpassen, da haben wir auch noch aufsichtsrechtliche Fragen, die da natürlich einschlägig sein können und die dann auch rückwirken können, ne? Aufs Steuerrecht.
So, nächster Fall. 19. März 2025, 11. Senat, Rechtssache 2 aus 23. Und es geht um.
Das ist eine der letzten Entscheidungen vermutlich. 11. Senat ist ja Geschichte inzwischen. Das nur als kleiner Einwurf.
Stimmt. Ja, und es geht im Grunde genommen darum, was sind Auswirkungen auf gewerbesteuerliche Verlustvorträge, wenn in einer zweistöckigen Struktur, in dem die Obergesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist, wenn die an einer KG beteiligt ist, an einer Mitunternehmerschaft und diese Mitunternehmerschaft durch Austreten anderer Gesellschafter erlischt und dann eben das Vermögen durch Anwachsung auf die Obergesellschaft übergeht.
Und da ist die Aussage des BfH, wir haben die 15a-Verluste und auch die, also 15a-ESDG und auch die 10a-Gewerbesteuergesetz-Verluste, die bei der ursprünglich früher bestehenden KG dort hingen und gefangen waren, die gehen auf die GmbH, auf die das Vermögen angewachsen ist, über und stehen dann dort zur Verrechnung mit zukünftigen Gewinnen zur Verfügung. Das ist die Kernaussage dieser Entscheidung.
Im Grunde genommen teilweise jetzt auch nichts Neues, also insbesondere die 10a-Thematik, dass da bei der Anwachsung eben doch, was man ja auch kritisch hinterfragen könnte, ob die Unternehmensidentität eigentlich gewahrt bleibt hier, wenn man so eine Anwachsung hat. Aber das ist jetzt schon mehrfach entschieden worden, dass das der Fall ist. Und die andere Frage, wie mit 15a umzugehen, ist glaube ich, neu, aber eigentlich auch ja mal so wirtschaftlich plausibel, das so zu handhaben.
Richtig und auch stringent, ja.
Ja.
So. Dann hätten wir vielleicht noch einen Ausblick zur Kapitalertragssteuer und dem internationalen Steuerrecht. Es gibt die EuGH-Vorlage des 8. Senats vom 3. Juni 2025, Aktenzeichen 8R21 aus 22. Das streifen wir kurz. Der Sachverhalt ist relativ einfach. Wir haben eine Muttergesellschaft in Japan, die hat eine deutsche Tochter GmbH und die deutsche Tochter überweist Dividenden nach Japan. Da kommt nach dem DBA die Freistellung der Steuer mit dem Quellensteuereinbehalt von 15%. Die Tochter behält also 15% Quellensteuer ein. Die kann in Japan angerechnet werden im Grundsatz. Allerdings hat Japan eine Steuerfreistellung in dem neuen Recht von 95%, sodass die 15%, die Deutschland einbehält, nur marginal angerechnet werden können. Und da ist die Streitfrage, ist das ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit? Da sagt der BfH, der legt das vor dem EuGH und sagt im Endeffekt, ja, ist schwierig, wir müssen erstmal abgrenzen zur Niederlassungsfreiheit. Was wiegt hier wohl schwerer? Ist das, müssen wir die Kapitalverkehrsfreiheit prüfen, ja oder nein? Der BfH scheint zu glauben, das ist eher nicht an der Kapitalverkehrsfreiheit zu prüfen. Für den Fall, dass es aber doch so ist, sagt er, ja, die Kapitalverkehrsfreiheit, das wäre ein Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit, die wäre verletzt. Fraglich ist dann, ob das Ganze gerechtfertigt ist, das lässt er so ein bisschen offen. Und die letzte Frage dazu ist dann, wenn das nicht gerechtfertigt wäre und diese 15% Steuer erstattet werden müssten, ist das, darf das dann noch von formalen Anforderungen im deutschen Recht abhängig gemacht werden? Und da glaubt der BfH, das wird wohl so sein. Das ist sehr knapp, sehr
ist natürlich spannend,
spannendartig zusammengefasst.
Das ist natürlich spannend. Das hat ja gravierende Auswirkungen. Ne? Wenn hier die EuGH-Entscheidung anders sein sollte als jetzt der BfH, ist das schon ein bisschen tendenziös und ist ja sehr zurückhaltend hier mit seiner Vorlage eigentlich. Aber das würde ja zur Eliminierung nahezu aller Definitivbelastungen führen.
Also, korrekt, ja.
Wäre schon eine große Veränderung. So, lieber Christian, du wolltest uns dann noch beglücken mit einem Ausblick mündliche Verhandlungen.
Das ist richtig. Wir können noch von zwei mündlichen Verhandlungen berichten, die letzte Woche stattgefunden haben, am 25. September. Das ist Aktenzeichen 4R31 aus 23 und 4R9 aus 24. Das sind zwei Fälle zur erweiterten Kürzung bei der Gewerbesteuer. In beiden Fällen ging es um Gebäude, die überlassen wurden, die Betriebsvorrichtungen beinhalten. In dem einen Fall um ein Warenhaus, das unter anderem einen Lastenaufzug, eine Laderampe und eine Überfahrbrücke hatte, die fest mit dem Gebäude verbunden ist. Das war das Gebäude als Warenhaus gebaut und es war streitig, ist das jetzt eine schädliche Betriebsvorrichtung, die erweiterte Kürzung kaputt macht. Das Finanzamt hat gesagt, ja klar, Betriebsvorrichtung darf halt nicht. Der Kläger hat gesagt, ja, was soll ich tun? Ich kann die ja gar nicht rausmachen und das ist auch dient dem Zweck des Gebäudes und nicht dem Zweck des Betriebs da drin. Und der BfH hat in der mündlichen Verhandlung anklingen lassen, dass es immer darauf ankommt, welchem Zweck denn dieses Gebäude ursprünglich zu dienen bestimmt war. Natürlich könnte man in diesem Warenhaus als Beispiel auch irgendeinen Dienstleistungsbetrieb unterbringen, der dann den Lastenaufzug vielleicht nicht braucht. Aber das Gebäude war als Warenhaus konzipiert und ein Warenhaus hat typischerweise einen Lastenaufzug, sodass man das nicht mit der betrieblichen Tätigkeit und der Folge, wir haben hier eine Schädlichkeit für die erweiterte Kürzung, sondern dass wir das mit dem Gebäude zusammenbringen, sodass die Überlassung dann die erweiterte Kürzung nicht gefährden würde. Wie entschieden wird, das weiß man noch nicht. Da müssen zum Teil möglicherweise noch Sachen ermittelt werden vom Finanzgericht zu den tatsächlichen Fragen in diesen Fällen. Aber die Tendenz, würde ich vorsichtig sagen, geht in die Richtung, wir schauen uns an, welchen Zweck hatte das Gebäude, mit welchem Zweck ist das Gebäude konzipiert worden und dann schauen wir, sind die Betriebsvorrichtungen dem Gebäude oder der konkreten Nutzung zuzuordnen.
Ja, das klingt ja immer so lächerlich, aber das ist natürlich auch wahnsinnig relevant und ja auch im Grunde genommen total spannend. Ich meine, ich würde vermuten, dass das Streit ja hier noch vor der Einführung der großzügigeren Schmutzgrenze ist, sodass das damals natürlich noch ein totaler Killer war, wenn hier die laufende Belastung von so Betriebsvorrichtungen relativ schnell kaputt gemacht werden konnte. Aber selbst heutzutage darf man, glaube ich, überhaupt nicht vergessen, wie wichtig die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen ist, weil man oft vergisst, dass im Veräußerungsfall die Schmutzgrenze nicht mehr so viel wert ist. Und das liegt ja schlicht daran, dass die Finanzverwaltung eben die schädlichen Erlöse, die aus dem Verkauf von solchen Betriebsvorrichtungen stammen, nur gegenrechnet für Zwecke der Schmutzgrenze gegen die laufenden Mieten. Und da hat man natürlich plötzlich Verkaufserlöse gegen Mieten und da kann man ganz schnell mal bei substanziellen Betriebsvorrichtungen die Größenordnungen überschreiten und hat dann ein echtes Thema beim Verkauf. Also deshalb kein Schnee von gestern, sondern im Gegenteil nach wie vor total relevant.
Das ist in der Tat so. Die Streitjahre waren 2015 und folgende. Also das ist schon eine Weile her, aber in der Tat, Bedeutung hat das auch für die heutige Zeit.
Ja. Ich meine, diese Listen, das ist ja so lächerlich. Ich hatte mal einen Fall versichert, in dem dann irgendwie so eine lange Liste aufgestellt wurde, was alles Betriebsvorrichtungen ist. Irgendwelche Fußmatten, es ist wirklich schrecklich. Also eigentlich bin ich dankbar dafür, dass man das nicht mehr so stringent macht wie früher. Nur ich glaube, wenn der Veräußerungsfall mitgedacht wird, dann unterschätzen die Leute die Relevanz.
So. Das ist so.
Ich glaube, wir sind durch. Wieder ein bisschen überzogen, deutlich, aber es ist so. Wir verabschieden uns. Christian, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und was keiner bemerkt hat, möglicherweise, dass der Jens sich vor 5 Minuten hier rausgeschlichen hat. Aber wir haben das ja noch gut über die Bühne gebracht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.